Unverfroren fröhlich mit
Kleis, Folge
77. Mhm.
Schnapszahl.
Es waren sehr turbulente und auch traurige Wochen, ja, muss man sagen. Vor allem für dich, Schatzi.
Ja, wir steigen mal mit einer wirklich traurigen Nachricht ein. Mein Vater ist gestorben vor jetzt 2 Wochen. Ich konnte es vorher nicht erzählen, es war zu traurig.
Nein, und ich finde auch, man muss es ja gar nicht sagen, wenn man nicht will.
Ja.
Wir haben aber viel über deinen Vater ja immer gesprochen, weil der auch so ein bisschen so in dieser unglaublich freundlichen Genügsamkeit.
So ein Role Model war so ein bisschen. Und ja auch lustig mit seinen Bequemlichkeitsallüren und so weiter.
Absolut. Mhm. Und deswegen hat Constanze dann eben auch zu mir gesagt, ich werde es sagen, aber erst, wenn ich das irgendwie kann.
Ja.
Und das fand ich auch gut. Und ja, dann habe ich gesagt, das sparen wir einfach aus. Natürlich habe ich auch gesagt, wir müssen jetzt keinen Podcast machen. Aber du hast irgendwie gesagt, doch, ist okay.
Ja, weil so viele Anteil genommen haben. Ich habe ja auch erzählt, dass er sehr krank war. Also er war 4 Wochen einfach schlimm krank, ohne dass es jetzt so einen Hauptgrund gab, der jetzt zum Tode hätte führen müssen. Also es war ein bisschen so, als hätte jemand entschieden, dass jetzt Feierabend ist.
Und so alle Systeme so ein bisschen runtergefahren.
Ja, Ausfall aller Systeme, kann man sagen, am Ende. Und klar, er war 92,5, aber immerhin noch 7,5 Jahre entfernt von seinem Plan soll. Er wollte ja gern 100 werden. Und ich glaube, er wäre gerne noch geblieben. Also es war nicht so ein Moment, wo ich dachte,
ach, er ist bereit zu gehen,
ja,
wie die Leute immer sagen.
Er ist so elend, er denkt so, also so soll es nicht weitergehen oder so, gar nicht. Also ich glaube, er hat bis fast ganz zum Schluss, dann am Schluss war er ein bisschen weggetreten auch, gedacht, irgendwie wird es schon noch klappen. Aber er bleibt ja jedem unbenommen, wie er sein Ende betrachtet. Also ja.
Verändert es den eigenen Blick, findest du?
Aufs Sterben?
Ja.
Also was es eigentlich nicht so verändert, aber nochmal verstärkt, ist das Gefühl, dass die Zeit wahnsinnig schnell rumgeht. Also wenn ich denke, dass er jetzt auch schon 14 Tage tot ist, total verrückt. Die Beerdigung war vorgestern, muss ich mich auch konzentrieren.
Es war eine schöne Beerdigung.
War eine schöne Beerdigung, genau. Und das ist auch...
Die hatte eigentlich sowas... Ich habe die ganze Zeit gedacht... Das hätte ihm jetzt richtig gefallen.
Ja, und vor allen Dingen all die jungen Frauen, weil das war total süß. Du warst da, viele Freundinnen waren da, aber auch...
jungen Frauen ist süß.
Ja.
Für deinen Vater wäre
ja,
junge
klar.
Frauen
das gewesen. Hätte ihm sehr gefallen. Und Freunde waren da, also von meinem Vater. Sein kleiner Bruder war da, der jetzt auch nächstes Jahr schon 90 wird. Und Cousinen, ich habe ja einige Cousinen, ein paar waren da, der jüngere Neffe. Also es war schon ganz tröstlich auch zu sehen, wie er so viele Herzen erwärmt hat.
Ja.
Ja.
Ja, das stimmt. Also ich fand es irgendwie auch so vom Gefühl, war es ein gutes Gefühl.
Mhm.
Und dann, aber generell muss ich sagen, ich finde, klar, es ist diese Atmosphäre, Friedhof, Beerdigung, das ist ja nichts Leichtes und nichts Lustiges und nichts, egal wie man da drauf guckt. Ich finde, da stellt man sich schon so viele Fragen. Also auch so Fragen, wie will ich das eigentlich mal haben?
Ehrlich gesagt.
Oder habe ich da Ansprüche oder ist es mir eigentlich, ich habe zwischendrin gedacht, an sich ist es mir fast egal.
Mir ist es auch fast egal. Ich finde, es muss für die übrig bleiben, ja, der tot ist, der wird sich jetzt nicht ärgern, dass die Musikauswahl blöd war oder sowas.
So ein Scheiß haben die gespielt,
genau.
Habe ich immer gehasst.
Nehme ich mal an, dass es, wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, dass man sich da mit wichtigeren Dingen beschäftigt. Aber mir wäre es eigentlich auch relativ egal. Ich würde sagen, für die noch übrig wären, weiß ich ja nicht, ob noch jemand dann übrig wäre. Ich werde ja so wahnsinnig alt, dass alle schon tot sind. Oder
also du hast jedenfalls gute Gene.
Ja, ich habe gute Gene. Ja. Für die ist das wichtig. Und ich finde, die sollten das so gestalten können, wie sie sich das vorstellen.
Aber ich finde,
das
muss ja schon auch zu den Menschen passen.
Ja.
Also für mich wäre alles, was sehr religiös wäre, falsch. Dann würde ich denken, nee. Das bin ich nicht. Ich bin nicht religiös.
Aber
ich glaube, ich will auch keine religiöse Ansprache. Ich will eine schöne Rede.
Mhm.
Sehr gerne natürlich.
Ja.
So, und da kann man auch im Gegensatz zu einem runden Geburtstag kann man einfach nur nette Sachen sagen.
Sollte man.
Bei einem runden Geburtstag, finde ich, muss man auch ein bisschen frotzeln dürfen und kleine Witze machen. Bei einer Beerdigung ist nicht der Moment.
Ja, aber ich habe vor Ewigkeiten ja mal ein Interview gehabt mit einer Trauerrednerin und das gibt natürlich auch so Konstellation, wo der Verstorbene oder die Verstorbene einfach ein richtiges Arschloch war.
Okay, da muss man eine kurze Rede halten. Dann
wird es halt eine sehr kurze Rede. Also man wird jetzt nicht draufhauen, aber man wird jetzt nicht sagen, ein wahnsinnig wertvoller Mensch hat diese Erde verlassen oder so. Aber ich fand jetzt, mein Vater hatte ja eine kirchliche Trauerfeier, weil er auch in der Kirche war, bis zu seinem Tod. Und ich finde, die hat das super gemacht. Es war halt religiös, ist klar. Es war sehr viel vom Brot. Das tägliche Brot bietet sich ja an bei einem Bäcker.
Bei einem Bäcker, also ich meine, das war doch ihr Jackpot.
Genau.
Ja, den hat sie auch reichlich genutzt.
Ja, aber sie hat es sehr gut, also ich finde, sie hat es gut gemacht. Ich war schon mal deutlich...
Du hast sie aber auch, glaube ich, gut gebrieft. Das ist, denke ich, auch wichtig, wenn du einen Trauerredner, Pfarrerin, was auch immer hast. Mhm. Du musst denjenigen ja briefen. Also die, außer die kennen sich schon.
Ja.
Mein Ex hat bei meinem Stiefvater die Rede gehalten und das fand ich ganz toll. Und ich weiß, mein Stiefvater hat ihn vor Jahren schon mal gefragt und hat gesagt, hör mal, wenn ich sterbe, kannst du da reden? Mhm. Und dann hat der Gerd netterweise gesagt, das mache ich.
Ja.
Was ich nett finde, weil es ist aufwendig und es ist ein bisschen wie überhaupt mit Reden. Du machst es immer irgendwem nicht recht. Also du machst was... Und in dem Fall hat er ja noch nicht mal Geld dafür bekommen oder irgendwas, war ja ein Gefallen. Du schreibst eine Rede, du gibst dir Mühe, du arbeitest dich ein, du sprichst mit der Witwe, dumm, dumm, dumm. Und dann hältst du diese Rede und dann gibt es doch immer nachher ein, zwei, die sagen, das finde ich, also ja? Da hätte gab's? Doch was. Ja, da gab es jemanden, der sagt, also da ein bisschen mehr Gott hätte mir schon gefallen. Und dann habe ich zu dem ihm auch gesagt, bei deiner Beerdigung.
Können wir gerne ein bisschen Gott einstreuen.
Da kann jede Menge Gott rein. Aber... Dieser Mann war ja nicht gläubig.
Da ist man halt ein bisschen raus, wenn man eben eine kirchliche Trauerfeier, weil das ist ja wie so ein Selbstläufer. Das ist ja nochmal, da kommt nochmal so eine Institution rein, da hat man, das gibt man ab und dann ist es halt, wie es ist. Also da hatte ich dann auch...
Ich habe früher immer gedacht, wenn ich tatsächlich Liebe geguckt habe. Weihnachten gucken wir immer einmal tatsächlich Liebe.
Ist ja auch ein toller Film.
Ich finde den wunderbar. Ja. Und dann sagen Leute, ja, aber es ist irgendwie auch Oberfläche. Habe ich gesagt, ist mir scheißegal. Ach. Ich liebe diesen Film. Ich liebe diesen Film, ich liebe die Geschichte. Ich finde, er erwärmt das Herz. Und ganz am Anfang, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, bei tatsächlich Liebe, ist das Begräbnis. Und zwar, da spielt doch Liam Neeson mit seinem kleinen Sohn, der immer Schlagzeug spielt, der kleine Sohn. Und die Frau wird beerdigt am Anfang.
Ja.
Und dann ist die Musik Bye Bye Baby. Dann habe ich, da muss ich immer schon weinen, da weine ich direkt, der Film geht los, Mutter heult. Und dann habe ich meinen Kindern, meine Tochter guckt das immer mit mir, mein Sohn wird manchmal gezwungen, aber ist eigentlich geistig abwesend. Und dann sagt meine, dann habe ich meiner Tochter gesagt, diese Musik möchte ich haben. Ich möchte diese Musik. Und dann, bei der wurden so Bilder von ihr an die Wand geworfen.
Ja, ja.
Dann habe ich gesagt, wenn ihr Bilder nehmt, bitte such schön aus.
Ja.
Bitte
ja,
nicht irgendwas, wo man so, wo man denkt, puh, das ist ja schön.
Ja, aber diese Erinnerung hast du halt, verbindest du mit dem Film Bye Bye Baby, hätte jetzt für jemand anderen, weißt du,
gar keinen.
Halt so ein 60er Jahre Song.
Also, aber ich, klar, sich über diese Endlichkeit nochmal Gedanken zu machen. Und ich habe das ja so in zweiter, dritter Reihe jetzt miterlebt bei dir. Dieses Abschied nehmen und auch so hinten raus die letzten Tage, wenn du dann irgendwo untergebracht bist. Und das hat auch viel so, ja, Trauriges.
Ja, aber das war insofern ja, also es war wirklich nicht schön. Da hat sich viel,
es war nicht lang, Gott sei Dank.
Es war nicht lang, Gott sei Dank. Genau, es war nicht lang. Und das habe ich ja schon mal gesagt, im Unterschied zu der Erfahrung, die ich mit meiner Mutter gemacht habe, die 3 Monate schwer krank war, war das diesmal wirklich begleitet von sehr netten Pflegekräften, Medizinern, Palliativteam, das war wirklich top. Und das Pflegeheim, muss ich sagen, da habe ich mich, als mein Vater war ja am Schluss eine Woche in Kurzzeitpflege, weil der so krank war, das hätten wir zu Hause nicht stemmen können. Und das war ein Heim oder ist ein Heim in der Straße, in der ich wohne. Dann konnte ich 2-3 Mal am Tag da rüberschlappen. Und die waren so mega nett. Die haben sich da auch so reingekniet, damit das Palliativteam schnell kommt. Da gab es erst Probleme mit Terminen und so weiter. Da war ich wirklich sehr...
ja, und ich finde, das muss man ja auch mal sagen, bei all dem Gemecker, was es immer gibt. Ich habe ich da und der Arzt ist blöd und der Pfleger und... Ich hatte auch eine Menge Arzttermine in letzter Zeit und ich muss sagen, ich habe nur wirklich nette, fürsorgliche, freundliche Menschen erlebt. Und dann habe ich einen Arzt gehabt, dem habe ich dann, nachdem ich das irgendwie alles recherchiert habe, man versteht ja nicht alles sofort, ich habe ja kein Medizinstudium, kein Biomedizin und so weiter, dann habe ich dem eine lange Mail geschrieben, ich habe ein paar Fragen, ich habe das mir alles angeschaut und so weiter. Das wäre toll, wenn sie da irgendwann so. Mhm. Und dann ruft er mich einfach nicht mal 10 Minuten später an. Und dann habe ich gestern in dieser Praxis gesagt, ich muss sagen, das finde ich wirklich außergewöhnlich nett.
Ja.
Und dann sagt die, ja, vor allem, der war ja auch in Urlaub. Und dann habe ich gesagt, das ist ja nochmal doppelt nett. Also bin ich da zwischen Strand oder Bergwanderung oder Jacuzzi, keine Ahnung, dran gekommen. Und dann habe ich gedacht, das muss man einfach auch mal sagen. Und auch die beiden medizinischen Fachangestellten, die da sind, die Blut abnehmen und solche Sachen machen, die sind einfach immer strahlend freundlich. Mhm. Und es macht so viel aus, wenn man in einer Situation ist, die nicht so angenehm ist, wenn jemand so nett ist.
Ja, weil einem eine große Last auch dann nochmal genommen wird, weil man sich jetzt nicht auch noch darum kümmern muss, irgendwelche Ansprüche durchzudrücken, hinter jemandem einen halben Tag herzutelefonieren, Informationen einzuholen, was ja manchmal auch ein verdammt mühsames Geschäft sein kann.
Ja, und ich weiß jetzt, dass bestimmt Leute sagen, ja, die hat gut reden, dann werden sie vielleicht erkannt und so. Das stimmt nicht. Nee. Also das ist ja bei weitem nicht überall so. Also man muss, ich bin jetzt auch nicht Thomas Gottschalk oder so. Klar, von den Älteren gibt es mal welche, die sagen, sie sind doch die. Ja. So, dann hoffe ich immer, dass nicht Marika Kilius kommt und dann, okay. Aber im Normalfall ist es einfach. Und ich sehe ja auch, wie die zu anderen sind, die da sind. Hm. Die nehmen einfach ihren Job ernst und haben so eine
Ethos.
Ja, Ethos. Und das finde ich ganz, ganz, also muss ich wirklich sagen, das tut einem gut.
Ja, ja. Naja, und der Vater fehlt natürlich sehr, wobei ich sagen muss, in Gedanken sitzt er immer noch zu Hause in seinem Lieblingssessel und guckt in den Garten. Also ich habe es noch nicht. Und morgens und abends denke ich, oh, jetzt muss ich anrufen.
Das ist ja auch das Verrückte, auch die Freundin von dir. Also wir alle, die wir da waren auf der Beerdigung, haben ja alle so Erinnerungen an deinen Vater. Und eine, die uns alle geeint hat, weil du fährst ja gerne weg mit deinen Freundinnen in unterschiedlichen Besetzungen. Mhm. Und wir alle kennen den Moment beim Wegfahren, wenn du morgens früh sagst du, tut mir leid, jetzt wird's laut.
Ich musste sehr schreien.
Weil der hört nicht, hat nicht gut gehört, mir dein Vater. Dann hast du so laut geschrien, dass wir alle was davon hatten. Und dann haben natürlich alle immer gesagt, schönen Gruß an deinen Papa.
Ja,
und dann hat er immer gesagt, Grüße zurück und so.
Ja.
Und dasselbe gab's ja abends nochmal. Du hast ja nicht nur morgens angerufen, sondern auch noch abends. Ja. Also. Ich wollte dir wirklich so eine kleine Plakette basteln.
Oh, für die
Tür. Du bist wirklich die allertollste Tochter.
Ja, aber du bist ja auch eine tolle Tochter. Und mein Onkel hat auch gesagt, das habt ihr so toll gemacht. Ich habe ja noch eine Schwester, die sich auch sehr gekümmert hat. Und dann sage ich, ja, aber ich hatte ja auch einen tollen Vater. Und dann sagt er, es ist ja nicht selbstverständlich. Aber er hat dann auch seine Tochter gelobt, die meine Cousine, die sich ja auch sehr um ihn kümmert. Also es ist ein Netzwerk, würde ich sagen.
Ja, und so ist es eben auch mit Pflegekräften und mit all dem anderen. Also man muss ja auch manchmal vielleicht nicht direkt jemand ankoffern. So. Also weißt du, man kann auch erstmal gucken, wie weit komme ich hier, wenn ich nett bin.
Ja, ich meine, ich muss dazu sagen, ich war ja kurz danach auch im Krankenhaus, weil ich dachte, ich hätte einen Herzinfarkt, aber es war in Anführungszeichen nur eine Gallenkolik. Ich war über Nacht.
Und da eine Gallenkolik? Du sagst es so lapidar, nur eine Gallenkolik. Alle, die schon mal eine Gallenkolik hatten, ich zum Glück noch nicht, sagen, es tut so weh, als würdest du irgendwie in den Wehen mit Zwillingen liegen, die dir oben und unten drücken.
Aber im Vergleich zu, sie haben einen Herzinfarkt, da ist gerade ein Gallenstein wahrscheinlich abgegangen, noch ganz human, fand ich.
So. Ja. Sieht man den nicht? Also um mal eine Frage zu stellen, die vielleicht manche unappetitlich finden. Sieht man den nicht, wenn der abgeht?
Nee, aber ich lasse mir jetzt die Gallenblase rausnehmen, weil es ist noch ein sehr großer Stein drin, da möchte ich nicht dabei sein.
Wie sind denn große Steine? Wie groß sind die denn? Wie so ein Kiesel, so ein kleiner? Nee. Oder?
Also wenn das 1:1 Aufnahmen sind, ist das fast, also ist das so eine halbe Gallenblase voll. Also so sah es jedenfalls aus, ein Drittel.
Ja. Okay, das ist wie so ein Hausbesetzer.
Genau, und dann sagte der Arzt, der mich wahrscheinlich operieren wird, sagte, das kann ich dann mit nach Hause nehmen. Dann dachte ich, ja, aber was soll ich denn damit?
Das stellst du in den Setzkasten.
Das sieht dann aus wie Senckenberg.
Nimm es auf jeden Fall mal mit.
Damit
ich will es gerne mal anschauen.
Mal gern Gallenstein.
Ich liebe ja so medizinische Sachen, mein Freund. Also ich arbeite mich auch in jede Diagnose so ein, dass ich eigentlich auch kleine Sprechstunden abhalten könnte. Und mein Freund sagt immer, ja, warum studierst du denn nicht nochmal Medizin? Dann habe ich gesagt, sag mal, würde ich doch, ich alte Schachtel, jemand einen Platz wegnehmen. Diese Plätze sind heiß begehrt, wie jeder weiß. Mhm. Davon mal abgesehen, du kannst ja nicht dich einfach in den Hörsaal dazusetzen. Nee, du musst dich
natürlich.
Und so weiter. Und das dauert 10 Jahre, das Studium. Da wollen wir noch gar nicht drüber reden, dass ich ja noch keinen Facharzt habe.
Wie wäre es mit Notfallsanitäter?
Ja, vielleicht sollte ich sowas nochmal machen. Mhm. Das würde mich schon interessieren, aber ich glaube, die würden auch sagen, hören Sie mal, Sie haben so viel Malessen selbst, also ich weiß nicht, ob wir Sie mitnehmen.
Gut, aber ehrlich gesagt sind die ja auch heiß begehrt. Also da wird es jetzt wahrscheinlich nicht so sein, dass du jemanden den Platz wegnimmst.
Aber wenn ich 63 sage, ich bin 63, ich möchte gerne eine Ausbildung bei Ihnen machen.
Wie heißt das so schön? Versucht macht klug.
Da hast du recht, natürlich. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Siehst du, ich habe schon wieder einfach oben angefangen, weil ich dachte so, ich bin zu höheren Berufen. Aber ich bin immer so fasziniert. Ich war jetzt auch beim Hautarzt, darüber müssen wir auch sprechen, über dieses, ich muss sagen, der Gedanke an die Hautkrebsvorsorge hat etwas, finde ich, schlimm Demütigendes.
Wenn man sich so nackig macht und bei mir kommt erschwerend hinzu, dass meine Hautärztin deutlich jünger ist, ganz schmal, wahnsinnig gut aussieht und dann musst du dich dann nackig machen in einem natürlich grellen Licht, ist ja nicht schön ausgeleuchtet, auch keine Rosenblätter auf der Liege und so weiter.
Kein Filter drüber. Nee, können Sie einen kleinen Filter drüber machen, bitte?
Genau. Und dann wird dir in jede, wirklich jede Hautfalte geguckt.
Ich muss auch sagen, ich war jetzt auch noch, das war auch das Pikante, ich habe einen sehr netten Hautarzt, aber ich war noch nie zur Hautkrebsvorsorge bei ihm, weil sein Sohn war mit meinem Sohn in der Schule. Das heißt, wir kennen uns von Elternabenden, von Gesprächen. Und dann dachte ich, es ist irgendwie, wenn man so bekannt ist, unangenehm. Yeah. Und dann stand ich da auch barfuß auf so einem kleinen Papierchen.
Yeah.
Und er so mit der Lupe vor mir. Mhm. Und auch natürlich das grelle Licht. Und dann dachte ich, das hat schon was Demütigendes. Und wenn du es dann auch noch auf dem Computer alles immer siehst, die ganzen Hautveränderungen, die kleinen Stellen und so, wo du denkst, weiß nicht, ob Dermatologie meine Fachrichtung gewesen wäre. Also, wenn ich nochmal, also so, wenn ich Medizin studieren würde im nächsten Leben, ich glaube, ich würde nicht Derma machen. Das sind Haut- und Geschlechtskrankheiten, und vieles ist wirklich optisch so ein bisschen,
aber da gäbe es in Zukunft wahrscheinlich auch viel zu tun. Also in naher Zukunft gibt es da viel zu tun, wegen diesem ganzen Hautkrebs, so viel in der Sonne, Lichtschäden und so weiter.
Aber das kommt wieder, weil ich sehe jetzt, das scheint auch ein neuer Trend zu sein, dieses schmier dich nicht ein. Deine Haut gewöhnt sich, bla bla. Also, ich habe ihm das erzählt, ich habe gesagt, ich habe das gesehen auf Instagram und so. Ich rede dann die ganze Zeit, während der an mir rumsucht, weil ich irgendwie versuche, diese Situation einfach gar nicht auszublenden, dass ich dabei splitternackt bin.
Ja,
let me entertain you, genau. Und dann habe ich gesagt, das fällt mir auf und dass das ganz stark ist im Moment, dieses auch von jungen Leuten, die sagen, ist alles Quatsch und so.
Ja,
also so, das gehört in diesen
Schwurbel-Kosmos rein.
Und dann sagt er, ja, das ist einfach total gefährlich.
Totaler Käse.
Ja, und er sagt Hautkrebs.
Ja.
Willkommen.
Ja, mir muss ja auch ein größeres Ding rausgeschnitten werden.
Jetzt. Ich habe auch am Rücken was raus. Und dann hat er erst gesagt, das ist ganz klein, das schneiden wir mal raus. Ach, das war doch größer, ich habe es ein bisschen genäht. Ach, okay. Aber ich finde das Gute, so ein erfahrener Hautarzt sagt dann, ich glaube nicht, dass das was ist, aber die KI sagt, ich soll es mal einschicken.
Ja.
Okay. Die arbeiten schon auch alle mit KI.
Was ja ganz gut ist.
Super gut. Das ist ja, als hättest du einen Blick von jemand anderem noch drauf.
Ja, und das, ich hatte auch da eine Geschichte gemacht vor einer Weile an der Uniklinik Frankfurt, noch zusammen mit einer anderen Uniklinik, vergessen welcher Ort. Die forschen gerade an einem KI-Tool, das es erleichtern wird, seltene Krankheiten zu diagnostizieren, weil man ja heutzutage im Schnitt trotz allem, ich glaube, 5 Jahre braucht, bis man eine Diagnose hat. Und das ist nur der Schnitt. Das heißt, manche Leute sind 10 Jahre oder 7 Jahre, während andere nur 2.
Da bin ich schon top. Ja. Ich habe jetzt ein bisschen über ein Jahr hat es gebraucht. Aber ich war viel unterwegs, ärztetechnisch. Und es hat ein ganzes Jahr, bis jemand gesagt hat, jetzt haben wir den Schlüssel und all dieses ist ja bei seltenen Erkrankungen so, dass du wie so eine Ansammlung von Puzzleteilen hast, die auf den ersten Blick denkst du, das sind doch 5 verschiedene Puzzle. Das geht doch gar nicht zusammen. Und auf einmal sagt einer, hier ist noch ein Teil.
Ja.
Und dann geht
passt es. Fügt es sich.
Ja. Also, ja, ich bin von diesen Forschungssachen auch total beeindruckt. Und es gibt ja inzwischen auch an den Unikliniken und so Abteilungen für seltene Erkrankungen.
Hier in Frankfurt ja auch. Aber das ist gerade im Zuge von Long-Covid und Post-Vac und so, das ist ja mit in diesem Pool jetzt mittlerweile drin, weil das so diffuse Symptome hat. Das ist auch wirklich schwer, einen Platz zu kriegen, also einen Termin zu bekommen.
Ja, es ist absolut schwer. Mhm. Also es gibt Fachrichtungen in der Medizin, also bei diesen seltenen Erkrankungen ist es wirklich schwer, weil es ja auch interdisziplinär. Ja. Aber auch, sagen wir mal, so Leute wie Dermatologen, Rheumatologen und so, die sind ja gefragt wie nichts. Hm. Also da kannst du eher mit irgendeinem ganz schicken Kerl ausgehen, der dich fragt, also bevor du beim Rheumatologen oder so einen Termin kriegst,
Können wir sagen, eher
auch die Kaffeemaschine. Man muss sagen, es gibt zuverlässige Größen in unserem Leben und eine ist diese Kaffeemaschine. Immer wenn Conny kommt, reden wir erst ein bisschen so, wenn wir hier sind. Dann mache ich einen Kaffee und dann hat die anscheinend
so ein Zeitfenster.
Halbstunden-Zeitfenster und dann sagt die, jetzt mache ich den Laden zu, Freunde. Mhm. Wenn ihr jetzt noch was wollt, ihr seid eh zu alt für so viel Koffein.
Naja, keine Ahnung. Das ist die zweite Tasse. Nicht so
ist schlimm. Deine zweite heute?
Ja. Deine wievielte?
Ich habe auch die zweite.
Ja, siehst du. Ja. Zwei können wir doch locker vertragen.
Also. Ja, ich bin aber jetzt schon so, ich habe früher auch immer abends noch Koffein getrunken, wenn ich ausgegangen bin. Da ich ja keinen Alkohol trinke, habe ich halt immer irgendwann noch einen Kaffee getrunken, manchmal auch zwei, einen doppelten Espresso. Ja, da bin ich jetzt raus. Neulich habe ich einen koffeinfreien bestellt. Und dann war ich mir aber nicht sicher, weil, vielleicht weiß das einer von euch da draußen, weil Leute gesagt haben, es wird in derselben Maschine gemacht. Das heißt, da ist ja auch immer
bisschen Koffein mit dabei. Ich bin mir oft nicht sicher, ob die nicht einfach einen für alle machen, weil das schmeckt, also der Unterschied ist jetzt, ich schmecke ihn nicht.
Ich schmecke ihn auch nicht.
Ich schmecke ihn nicht.
Ich bin aber auch keine Barista-Tante.
Ja. Wo die denken, ach, lass die quatschen. Wir
Ich habe der einen neulich gesagt, bitte wirklich koffeinfrei, weil wenn ich sonst heute Nacht am Rad drehe, ich fühle mich dann wie so ein ganz alter Duracell-Hase, dem man irgendwie Batterien eingelegt hat, die aber eigentlich zu viel sind.
Hochtouristen.
So, und das will ich nachts ungern haben, natürlich. Und was wir beide ja gesehen haben, um einen Sprung mal im Thema zu machen, vom Koffein weg, das macht das Koffein mit mir, dass ich auch sprunghaft werde. Wir haben beide eine Zeitschrift gelesen, die wir echt gut fanden.
Ja.
Was ja selten ist inzwischen. Hm. Ich lese gar keine Frauenzeitschriften normalerweise mehr. Du schon, gell?
Ja, ich schon. Ich schreibe ja noch gelegentlich für Frauenzeitschriften. Das wäre ja blöd, auf dem Ast zu sägen, auf dem
man sitzt. Ja, das stimmt. Hm. Aber ich muss sagen, ich habe früher viel mehr Zeitschriften gekauft. Also früher bin ich oft so einmal in der Woche los, dann habe ich...
Ja, weil wir jetzt alle in diese kleinen Geräte reinschauen, wo die Zeitschriften in der Regel ja auch vertreten sind.
Genau.
Diese ganzen bunte Blätter...
Die bunte und so kann ich gar nicht mehr lesen, weil ich muss dir leider sagen, dass viele dieser Menschen, sage ich, wer ist das?
Ja.
Und never seen, never heard.
Und dann ist mir das auch zu viel Königshaus. Also ich habe jetzt grundsätzlich...
Die Content-Creatorin,
Ja.
Und dann sage ich so, ja, weiß ich nicht. Hm. Kenne ich nicht.
Nee.
So, und dann macht es nicht so viel Spaß. Wenn du so irgendwie ein Bild von jemand hast oder jemanden kennst, dann ist es ja... Anders
ist ein ähnliches Phänomen wie Dschungelcamp mittlerweile.
Ja.
Kennt ja auch niemand.
Aber wir haben eben, es gibt ein neues Magazin für Frauen. Wir werden nicht dafür bezahlt.
Nee.
Das möchte ich jetzt an dieser Stelle mal sagen. Ich habe direkt sogar so ein Kurzabo gemacht. Das heißt Sarah, S-A-R-A. Und ich fand das wirklich, also A, ist das ein Heft ohne Werbung.
Ja.
Also bin ich schon überrascht, wie die sich finanzieren.
Das ist, man muss sagen, es kommt aus den Niederlanden, da werden die wohl irgendeine Art von Finanzierung haben. Und wenn das erst, ich nehme an, dass das eine Art Testballon ist. Also so.
Für den deutschen Markt.
Ja, es sind auch einige Texte, ich meine, so groß sind die Unterschiede nicht, von niederländischen Frauen und deutschen Frauen, würde ich mal sagen. Das sind gute Themen und die haben so ein...
Die haben gegen den Strich so ein bisschen und nicht dieses immer gleiche, wir heulen uns durch die Wechseljahre. Ja. So, wo man so denkt, ja, Scheidentrockenheit, Herr im Himmel, rauf und runter. Und
diese ganze... Tief empfundene Achtsamkeit ist auch ein bisschen davon.
Ja, und die haben dann auch manchmal Sachen, wo Leute sagen, oh, das darf man aber nicht sagen oder so. Ja, kann man schon mal sagen. Und das hat was Erfrischendes. Also, dass du so...
Die haben so eine Entschiedenheit. Das ist nicht so ein Rumgeeiere, dass man will niemanden verkretzen.
Und nicht hinten raus trage ich nur noch bequeme Schlüpper und keine Ahnung. Also, die sind so eine... Mischung. Die sagen aber auch, in dem neuen Heft ist zum Beispiel ein Artikel, da geht es darum, dass man, dass die schreibt, es interessiert mich nicht mehr, ob ich fuckable bin. So, und das habe ich gelesen und dachte, ja, das interessiert mich ehrlich auch nicht mehr.
Nee.
Ob ich da draußen, ob irgendjemand
findet,
Bock hätte, mit mir in die Kiste zu hüpfen. Ja, wen interessiert denn das?
Irgendjemand wird schon, also ich meine, ehrlich gesagt, das ist ja auch ein total schwachmatisches Kriterium. Und was man und auch
wie sagt, kann man daraus auch Selbstbewusstsein kreieren, dass man irgendwie für das andere Geschlecht
noch heiß ist?
Heiß ist. Also, dass man so sagt, ja, aber ich habe auch in meinem
Umfeld... Das leckerste Kotelett in der Fleischauslage.
Ja, und ich habe auch Leute in meinem Umfeld, die sagen, es ist mir schon wichtig, dass Männer mich begehrenswert finden. Dann sage ich, irgendwie ist mir das nicht mehr wichtig. Also, ich muss sagen, mein Mann, dass der mich gut findet, finde ich schon eine schöne Sache. Aber da gehe ich jetzt auch mal von aus... Ja. Weil sonst hätte er auch genauer hingucken müssen vorher. Das ist dann auch ein bisschen...
Aber ob der in der S-Bahn sitzt, zwei Sitze weiter, ist doch egal.
Der schwitzige Kerl, ob der findet, dass ich fuckable Material, sagen die ja auch noch oft, bin.
Und dann musst
I don't care.
Ist ja auch oft verbunden mit der Aufforderung, dich entsprechend zu präsentieren, dass du dich quasi fuckable inszenierst.
In der Klamotte, in
Schulen.
Alles.
Auch im Verhalten natürlich.
Wir waren gestern, haben wir uns in der Stadt getroffen, in der großen Stadt in Frankfurt, und saßen im Schatten, haben so vor uns hingeschwitzt. Und da weißt du noch, da haben wir eine Frau gesehen, die ist mit dermaßen hohen Schuhen.
Ohne Strümpfe, muss man
und
sagen.
Und ihrem kurzen Röckchen ist sie durch die Stadt gestapft. Und ich dachte, geschwankt. Diese Füße, es ist so heiß. Das ganze Blut staut sich da unten drin. Es war noch nicht mal... Man ist gar nicht mehr so gewöhnt, dass Leute hohe Schuhe tragen. Es sah noch nicht mal irgendwie so aus, dass man sagt, okay, das sieht
organisch.
So unglaublich Bombe aus.
Sie konnte nicht besonders gut drin laufen. Und dann kann man sich schon vorstellen, wie diese Sohle, die wahrscheinlich aus irgendeiner Art von Plastik ist.
Man sah so diesen...
Die Anstrengung.
Ja, die Anstrengung, diesen Schmerz. Und man dachte, wofür? Also,
damit irgend so ein Kerlchen auf der Straße sagt, geil.
Oh, lecker.
Ja.
Lecker. Ja. Also das ist sowas, das mag ich. Und
die Texte sind mal erfreulich lang. Es ist nicht so, als würde man jetzt einen Instagram-Account aufmachen, wo man irgendwie nur so 5 Zeilen hat, sondern es sind wirklich, geht über Seiten, 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 aber auch mit viel mehr.
Ja, natürlich. Und manche Sachen sind provokativ und ich bin auch nicht immer einer Meinung. Aber insgesamt, finde ich, ist es was Erfreuliches am Zeitschriftenhimmel. Also die habe ich mir jetzt tatsächlich gekauft.
Ja, weil die eine Entschiedenheit rüberbringen.
Ja.
Ich finde, bei vielen Frauenmagazinen mittlerweile, das ist wirklich so ein Eiertanz. Man merkt, sie wollen niemandem auf den Schlips treten, sie wollen nicht polarisieren, sie trauen sich einfach nichts. Und Sarah traut sich was, muss man sagen.
Ja, und vor allem, man muss ja auch kapieren, auch im Leben, finde ich, das kapiert man eher, wenn man älter ist. Wenn man sich gar nichts traut und jedem gefallen will, das funktioniert nicht. Das funktioniert einfach nicht. Am Ende ist man für keinen der heißeste Scheiß.
Nee, und Leute mögen es eigentlich auch, wenn man
eine Haltung hat.
Ja.
Ich glaube das auch, dass das gut ankommt. Also man muss sie ja nicht wie so eine Monstranz vor sich hertragen.
Ich meine, das ist ein Seitenaspekt dieses Themas. Es gab eine Studie, daran erinnere ich mich, weil wir jetzt im nächsten Buch, da haben wir das auch zum Teil, haben wir das auch aufgegriffen, da wurde untersucht, wenn Leute sagen, wo wollen wir hin essen gehen und du würdest eigentlich gerne Italienisch, sagst aber, ach, mir ist das eigentlich egal, dass das ganz schlecht ankommt, dass die Leute gerne eine Diskussionsgrundlage haben. Wenn du sagst Italienisch, kann ich sagen, ich hätte lieber
Griechisch. Oh, all die Pasta, die kommt mir zu
Ohren raus. Nee, muss man nicht. Und dann findet man irgendwie einen Kompromiss. Aber dieses, dass man dann aufgefordert wird, für den anderen mitzuentscheiden, mit der Verantwortung, dass der vielleicht was anderes wollte, das ist eben, also das ist einfach das... Ein Schuss in den Ofen ganz oft.
Ja.
Ja.
So, und jetzt schwitzen wir uns durch den restlichen Tag. Es soll ja heute der heißeste Tag sein.
Oh, ich hasse es mittlerweile. Es war diese Zeit, da mein Vater in den verschiedenen Kliniken war, und es war immer so mega heiß. Es macht einen fertig und es hört überhaupt nicht mehr auf. Und man sieht der Natur ein bisschen beim Sterben, also nicht ein bisschen, sondern massiv beim Sterben.
Ich habe auch richtig Angst. Man sagt ja, die Waldbrandgefahr ist wirklich hoch.
Ja, klar.
Also du siehst ja auch, egal wo du jetzt hier hingehst,
das würde
alles strohtrocken. Ja, im Süden gibt es Bäume, die noch besser brennen, aber da brennt ja alles weg.
Der Busch.
So, Ja, es ist grauslich, muss ich wirklich sagen. Aber du siehst, ich habe alle Vorhänge vorgezogen.
Ja, es geht. Also hier drin ist das wirklich erträglich. Ich habe eben an der Bushaltestelle gestanden, ich bin mit dem Bus hergefahren und da saßen drei ältere Frauen und haben sich über die Ursachen des Klimawandels und dann, ich musste mich wirklich zusammenreißen, weil 80% war so ein Scheiß, das war so falsch.
Ja.
Ja, also das ist auch interessant, dass ich meine, muss ich auch mir sagen, dass dieses Begehr, dass man über alles Bescheid weiß, auch über Themen, die eigentlich zu kompliziert sind oder wo man vielleicht mal was lesen sollte oder so, diese Ambition, über alles ganz genau Bescheid zu wissen oder sich einzubilden, ist schon auch...
Ja, ich neige da ja auch zu. So, und will auch zu allem gerne noch was sagen und dann im allerbesten Fall auch noch recht haben. Ja.
Aber du liest dich ja auch viel ein. Dann.
Ich versuche, mich einzulesen. Aber ich habe auch schon inzwischen kapiert, dass es Dinge gibt, von denen ich einfach nichts verstehe. Dass ich sage, ja. Ich verstehe es jetzt wirklich nicht so ganz genau, aber es scheint ja zu funktionieren. Also damit gebe ich mich auch mal zufrieden. Weil du kannst dich ja auch, es gibt ja auch Themen, die sind einfach schwierig. Ja. Naja, jetzt haben wir das Gröbste durch, jetzt schwitzen wir uns durchs Wochenende. Ja. Hast du was Schönes vor?
Habe ich was vor? Nee, ich muss arbeiten, weil es ist ja sehr viel liegen geblieben.
Ja, und ich finde, du musst auch so, also diese Beerdigung und der Besuch von überall und Verwandtschaft von außerhalb und die Logistik und wer wo, du kannst dich einfach auch mal hinsetzen und so durchatmen.
Das mache ich zwischendurch auch.
Bitte.
Ja.
Bitte
mach ich das. Sofort aufgeschrieben auf den Tagesplan.
Ja. Ja. Und dann wünschen wir euch ein fantastisches Wochenende.
Bleibt schön kühl.
Bleibt schön kühl und bleibt schön gesund und wir hören uns nächste Woche.
Ja, bis dann.
Tschüss.
Tschüss.